D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz. Der Podcast.
Heuschnupfen, Wurmburger, Schweineherzen und einen Rücktritt haben wir heute für euch. Ja, zurückgetreten ist der isländische Premierminister. Vor gut 15 Minuten gab es die Meldungen dazu. Sigmundur David Gunnlaugsson, er tritt zurück aufgrund der Enthüllung in den Panama Papers. Da sprechen wir gleich drüber. Wie er denn da belastet wird, erfahrt ihr hier in der Redaktionskonferenz. Und für das Schweineherz heute Abend ist Sebastian Rams aus unserer Redaktion zuständig. Hallo, schön, dass du dabei bist. Was gibt's da ums Schweineherz?
Das Schweineherz hat den nächsten Schritt in Richtung unseres menschlichen Brustkorbs getan. Falls wir in Zukunft mal ein Organ, ein transplantiertes Herz brauchen, aber es ist keins mehr da, aber über den Umweg eines Pavian-Bauchraums.
Das Schwein muss erst in den Pavian-Bauch und dann kann es zu uns in den Körper kommen. Okay, also erfahrt ihr auch, wie diese Transformation stattfindet. Das alles gibt's hier in der Redaktionskonferenz mit einem intakten Herzen, aber mit einem Zahnimplantat am Mikrofon. Thilo Jahn. Guten Abend.
D-Radio Wissen.
Islands Premierminister Sigmundur David Gunnlaugsson ist zurückgetreten. Warum? Ja, weil er vermutlich das hier nicht mehr hören wollte länger. Die isländische Bevölkerung, die seit Tagen gegen ihn demonstriert, und der Rücktritt natürlich wegen den Vorwürfen gegen ihn im Zusammenhang mit den Panama Papers. Benedikt Strunz vom Norddeutschen Rundfunk hat mitrecherchiert und aufgedeckt im Rechercheverbund. Welche Beweise habt ihr gesammelt, die den isländischen Premier denn so belastet haben?
Naja, Herr Gunnlaugsson hat eben selbst eine Firma gehalten bis 2009, beziehungsweise Anteile an einer Firma, gemeinsam mit seiner Frau. Er hat es dann überschrieben an seine Frau. Und diese Firma hat eben Anteile für etwa 3 Millionen Euro an isländischen Banken gehalten, an der Kaupthing Act Bank und an der Landsbanki. Und deshalb musste er eben jetzt zurücktreten. Der Druck wurde da zu groß, denn er hat natürlich ein riesen Glaubwürdigkeitsproblem bekommen, dass er zum einen eben Politik macht, diese Banken zu retten, und zum anderen eben selbst daran Anteile hält, ohne die offenzulegen. Da wurde der politische Druck dann wirklich zu groß.
Das Ganze ist aber dann in erster Linie erstmal ein moralisches Problem. Oder hat er wirklich illegal gehandelt?
Ja, das müssen, glaube ich, andere bewerten. Also es gibt in Island Ethikregeln, und die sagen eigentlich, dass man als Politiker derartige Interessenskonflikte aufklären muss.
Ein anderer europäischer Regierungschef ist auch in Erklärungsnot geraten, nämlich der britische Premier David Cameron. Was wird ihm vorgeworfen?
Ja, da ist natürlich das Unangenehme. David Cameron profiliert sich ja immer als Kämpfer gegen Steueroasen. Jetzt ist da ausgerechnet sein verstorbener Vater in diesen Daten aufgetaucht, Ian Cameron, der eben selbst Offshore-Geschäfte betrieben hat. Und das bringt ihn natürlich jetzt auch in Erklärungsnot. Er hat selbst heute nochmal festgestellt, er habe nie in Offshore investiert, habe insofern damit nichts zu tun. Unangenehm ist das natürlich dennoch.
Mhm. Benedikt, in welcher Art und Weise arbeitet ihr denn mit Juristen zusammen? Oder macht ihr das denn gar nicht? Geht es euch nur wirklich um das Aufdecken und quasi Anstoßen der Prozesse?
Also es geht tatsächlich darum, diese Sachen aufzudecken und ganz klar zu zeigen, einmal, wer sind die Akteure, wer macht da mit? Zum anderen, gibt es da unter Umständen Straftaten drum? Gibt es da aber auch moralische Verfehlungen, dass wir sagen würden, ist es was, was gesellschaftsschädlich ist, was da drin passiert? Und dann geht es aber auch natürlich darum, Ross und Reiter zu benennen, zu zeigen, wer sind eigentlich die Helfer bei solchen Steueroasen, beispielsweise eben die Banken. Und natürlich stimmen wir uns aber lange darüber ab, welche Namen wir konkret veröffentlichen dürfen. Und wir sprechen in dieser Phase dann auch ganz, ganz intensiv mit Juristen und diskutieren aber auch unter den Kollegen, wo quasi unsere journalistische Ethik anfängt. Und wo wir sagen müssen, da müssen wir auch Personen schützen, weil ein Sachverhalt nicht klar belegt ist.
Das finde ich einen spannenden Punkt, weil heute habe ich mich ganz ehrlich ertappt, dass ich die Personalie Nico Rosberg gehört habe. Und der scheint wohl auch das ein oder andere Mal aufzutauchen in den Aufdeckungen. Und ich habe mich gefragt, naja, es kann ja jetzt auch sein, dass man ihm gar keine illegale Tat nachweisen kann. Da steckt ja eine unglaubliche Gefahr der Beschuldigung dahinter. Wie geht er damit um?
Ja, tatsächlich ist es so, wir können Nico Rosberg keine illegale Tat mit dieser Firma nachweisen. Das ist auch nicht der Anspruch von uns.
Aber trotzdem habt ihr den Namen natürlich ins Gespräch gebracht.
Selbstverständlich. Das ist eine Entscheidung, die wir lange diskutiert haben. Und der Punkt, der das dann aber relativ deutlich gemacht hat, ist, wir finden da eine Firma, die Nico Rosberg mit einem Konzern hat, nämlich mit Mercedes. Und diese Firma quasi hält den Vertrag von Herrn Rosberg als Fahrer. Wir wissen nicht, ob Geld in diese Firma geflossen ist. Wir wissen also nicht, ob damit überhaupt Steuern hätten hinterzogen werden können. Wir haben aber bei beiden angefragt, bei Herrn Rosberg und bei Mercedes, und haben gesagt, wir würden über diesen Sachverhalt sehr, sehr gerne sprechen, denn es ist ja ein wahnsinnig komisches Konstrukt, dass man derartige Verträge über Steueroasen regelt. Und von beiden Seiten haben wir dann relativ schnell gehört, dazu möchten wir überhaupt nichts sagen. Und letztlich haben wir dann uns dazu entschieden, dass das öffentliche Interesse an der Person Nico Rosberg zu groß ist, als dass wir das zurückhalten können.
Mhm. Wer setzt sich mit den ganzen Klagen gegen euch auseinander?
Ich glaube nicht, dass es Klagen geben wird. Es werden einige angekündigt. Ich bin mir aber sehr, sehr sicher, dass alles absolut wasserdicht ist, was wir haben. Wenn wir eine Verdachtsberichterstattung gemacht haben, dann haben wir das auch immer gekennzeichnet, und da bin ich sehr gelassen.
Die Panama Papers beschäftigen uns noch eine ganze Weile. Heute gab es den ersten Rücktritt eines Regierungschefs. Islands Premierminister Sigmundur David Gunnlaugsson ist zurückgetreten. Informationen waren das von Benedikt Strunz vom Norddeutschen Rundfunk, mit dem ich bereits vor der Sendung gesprochen habe.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Manche haben sich vielleicht heute gefragt, was denn da los? Die AfD heute in den Trending Topics schon wieder angesagt, nicht nur bei den letzten Landtagswahlen. Nicht aufregen. Es ist Abhilfe unterwegs, Sebastian.
Ja, Rams, denn, ne? Ja, natürlich, denn immer wenn man denkt, es geht nicht mehr, kommt von irgendwo ein Hashtag her. Obwohl, das ist eigentlich nicht ganz richtig, denn es geht um den Hashtag Ich wähle AfD, den es schon länger gibt und der ursprünglich dazu gedacht war, ernst gemeinte Sympathien für die AfD zu bekunden. Aber seitdem der Twitter-Nutzer BauN3RD, ein bisschen wie bei Star Wars, unter dem Hashtag mitmischt, ist nichts mehr, wie es im AfD-Wunderland einmal war.
Wieso hat er noch mehr AfD-Mitglieder aufgedeckt, die ihr Rundfunkgebühren nicht bezahlen wollen, wie Beatrix von Storch?
Das noch nicht, obwohl der Tag ist ja noch nicht zu Ende. Wer guckt, man kann abwarten, was da kommt. Mhm. Nein, er hat es geschafft, mit einem Tweet eine ganze Tweet-Lawine loszutreten, die den Hashtag Ich wähle AfD förmlich überrollt und gekapert hat. Sein Tweet lautete, Hashtag Ich wähle AfD zwar nicht, würde diesem Geschwür, das sich Partei nennt, aber gerne dieses Hashtag madig machen. Hilfe ist willkommen. Tja, und da hat sich die frustrierte Nicht-AfD-Wählerschaft, zu der ich mich auch zähle, nicht lange bitten lassen. Tristan Weid oder Veit schrieb, Hashtag ich wähle AfD, damit deutsche Frauen nur noch von deutschen Männern belästigt werden können. Oder Ali Cologne, Hashtag ich wähle AfD, damit Schweinefleischdöner nicht mehr Gyros heißt. Deutsche Wörter für deutsches Fastfood.
Ist die feindliche Übernahme noch im Gange bei Twitter oder flaut das Interesse schon wieder ab?
Also bisher geht's noch weiter. Der Twitter-Nutzer Der Wachsame schrieb vor einer Stunde, Hashtag ich wähle AfD, weil ich als Schwuler endlich wissen will, wann und wohin ich deportiert werde. Ja, und in die gleiche Kerbe schlägt auch der Tom, wenn er schreibt, Hashtag ich wähle AfD, weil ich als homosexuelle Person gerne noch weniger Rechte haben würde. Jetzt kann man natürlich sagen, wer am Ende nur noch zur Ironie und Zynismus greifen kann, der ist in keiner sonderlich guten Position
oder
Verfassung. Der hat verloren. Aber ich kann schon ein bisschen verstehen, dass man seine Wut und seinen Frust über den Wahlerfolg einer Partei, deren Vorsitzende, Frauke Petry, notfalls durch die Polizei auf Flüchtlinge schießen lassen will, einfach mal irgendwo abladen will und dann doch bitte am besten dahin, wo der ganze Hass auch herkommt.
Wir müssen das an dieser Stelle kenntlich machen.
Ja, mach
Sebastian, das war deine Meinung.
Das könnte man so sagen.
Das muss man sagen, weil den Medien wird ja oft vorgeworfen, dass man Neuigkeiten und Meinungen nicht so trennt, und deswegen kann der gemeine Rezipient ja gar nicht so richtig entscheiden, für was er sich dann überhaupt entscheiden oder glauben soll, weil er immer denkt, die Medien sind böse, weil die ganze Zeit irgendwelche Anti-Meinungen.
Ja, das war die Meinung von Sebastian
Rams. Und den Hashtag, den findet ihr natürlich noch in den Trending Topics. Ich finde ihn auch übrigens ganz gut.
Das war deine Meinung?
Ich wähle AfD. Schaut es euch an.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Nach einem Rücktritt und der AfD reden wir jetzt mal in dieser Sendung über was Schönes. Grashüpfer, Mehlwürmer, Larven, alles Kleinvieh und alles essbar. Es gibt schon diverse Projekte, die uns sagen, esst weniger industrielles Massentier und stattdessen mehr Insekten. Denn es ist billiger, es ist nachhaltiger, es ist besser für unsere Umwelt. Alles, was kreucht und fleucht. Fast 2 Milliarden Menschen, vor allem in Afrika, Asien und Australien, essen es dort schon sehr, sehr lange. Also haben sich 2 Jungunternehmer aus Osnabrück gedacht, warum eigentlich nicht? Warum machen wir nicht da auch mal was? Sie haben einen Burger auf der Basis von Buffalo-Würmern entwickelt. Problem nur, verkaufen dürfen sie den bislang nur in Belgien. Aber in Belgien, da war unsere D-Radio-Wissen-Reporterin Maike König und hat den Buffalo-Wurm-Burger gegessen. Hallo Maike.
Hallo.
Maike, sind da denn tatsächlich Würmer auf dem Burger?
Nein, also zunächst, der Bugs Burger sieht erstmal aus wie ein ganz normaler Burger, also zwei Brötchenhälften, dazwischen Salat, Tomaten, Käse und in der Mitte ein Fleischklops. Aber der ist eben nicht wie bei anderen Burgern aus Rindfleisch, sondern aus pflanzlichen Bestandteilen und diesen Buffalo-Würmern. Mhm. Das sind die Larven des Getreideschimmelkäfers und die sind aber dann nicht am Stück auf dem Burger, sondern die werden vorher gemahlen und gut gewürzt und mit den anderen Zutaten zusammen wird dann dieser Bratling geformt.
Mhm. Getreideschimmelkäfer klingt jetzt auch nicht so wahnsinnig lecker, aber hat es denn geschmeckt?
Ja, ich war am Anfang auch eher skeptisch, aber es schmeckt tatsächlich ganz lecker. So ein bisschen hat es mich an Falafel erinnert. Andere Kunden in dem Restaurant in Brüssel haben auch gesagt, für sie hätte der Burger nach Erdnuss oder Sonnenblumenkern geschmeckt. Also ganz unterschiedlich, aber gut geschmeckt hat er allen, die ihn probiert haben, hat mir zumindest die Restaurantbesitzerin erzählt. Sie hat mittlerweile sogar schon ein paar Stammkunden, die extra nur für den Insektenburger immer wiederkommen.
Na, schau an, anscheinend eine vielversprechende Idee. Die Idee kommt nicht aus Belgien, sondern sie kommt von zwei Jungunternehmern aus Deutschland. Wie kam es denn dazu?
Genau, Max Krämer und Barış Özil heißen die beiden. Die kommen aus Osnabrück und haben den Insektenburger erfunden. Und auf die Idee gekommen sind sie in Thailand, hat mir Max erzählt.
Da habe ich mich einmal durch die Insektenpalette durchprobiert. Und geschmacklich hat es mir auf jeden Fall direkt schon sehr gut gefallen. Und dann habe ich mich zurück in Deutschland auch wissenschaftlich damit auseinandergesetzt und habe die Fleischindustrie mit einer Insektenindustrie verglichen.
Und dabei ist ihm dann aufgefallen, dass die Insektenzucht viele Vorteile hat. Nach dem Studium haben die Jungs dann ihre Firma, die Bug Foundation, gegründet. Und seit letztem Oktober gibt es die Insektenburger in Brüssel zu kaufen.
Warum sind denn Insekten so tolle Nahrungsmittel?
Einmal gelten sie als sehr gesund, denn sie enthalten viele Proteine, Eisen und gute Fette, die unser Körper sehr gut aufnehmen kann. Und für die Wissenschaft aber besonders interessant ist der Aspekt der Nachhaltigkeit. Insekten brauchen nämlich, um die gleiche Menge an Proteinen herzustellen, viel weniger Futter als zum Beispiel Rinder. Das heißt, man braucht für die Insektenzucht weniger Land und auch weniger Wasser. Und Insekten sind auch klimafreundlicher, weil sie viel weniger Treibhausgase freisetzen als andere Nutztiere.
Ja, und jeder kann sich im Endeffekt sein Insekt schön zu Hause selber züchten dann auch noch. Wenn das alles so wahnsinnig positiv ist, warum werden denn Insektenburger, ich habe es eingangs schon gesagt, nicht in Deutschland auch verkauft?
Weil das in Deutschland bislang noch verboten ist. Max hat mir das so erklärt.
Es liegt daran, dass die europäische Gesetzgebung dazu, das ist die Novel Food Verordnung, als die geschrieben wurde, waren Insekten eben noch kein Thema. Das heißt, sie ist da nicht explizit erwähnt. Und dadurch gibt es so einen gewissen Interpretationsspielraum, den halt Belgien eben positiv auslegt und die meisten anderen Länder aber negativ.
Und damit sie ihren Burger auch in Deutschland verkaufen dürfen, müssen Barış und Max jetzt in verschiedenen Tests nachweisen, dass ihre Insektenburger für den Menschen geeignet und ungefährlich sind. Die beiden waren da aber ganz zuversichtlich, dass das nicht mehr lange dauern wird und wir bald auch hier ihre Insektenburger probieren können.
Insekten sind billiger als Massentier, deshalb haben sich zwei junge Unternehmer aus Osnabrück gedacht, verkaufen wir doch einfach einen Wurmburger. Bisher allerdings nur in Belgien, das Ganze kommt aber bestimmt bald nach Deutschland. Das Ganze hat probiert Maike König, die für DRadioWissen gefuttert hat. Ganz lieben Dank und schönen Abend dir. Tschö.
Danke, ciao.
DRadioWissen. Redaktionskonferenz.
Das Love Parade-Unglück mit 21 Toten und 100 Verletzten vor knapp 6 Jahren soll nicht in einem Strafprozess aufgeklärt werden. Das Duisburger Landgericht hat die Anklage der Staatsanwaltschaft gegen 10 Mitarbeiter der Stadt Duisburg und den Veranstalter wegen fahrlässiger Tötung heute abgelehnt. Was da genau die Gründe für waren, für diese Entscheidung, fragen wir nach bei Vivian Leue, die für DRadioWissen heute am Landgericht Duisburg war. Guten Abend, Vivian.
Ja, hallo Till, Tilo.
Warum hat das Gericht den Strafprozess, sag uns, abgesagt?
Ja, die 5. große Strafkammer, die sagt ganz klar, es besteht kein hinreichender Tatverdacht gegen die Beschuldigten. Zur Erinnerung, du sagtest es schon, angeklagt waren 6 Mitarbeiter der Stadt Duisburg und 4 Mitarbeiter des Veranstalters. Die haben sich alle mit der Planung der Love Parade befasst. Und nach Durchsicht der Beweismittel, die die Staatsanwaltschaft mit der Anklage eingereicht hat, sagen die Richter jetzt, das reicht nicht, um die Beschuldigten auch zu verurteilen. Und nach deutschem Recht ist es so, wenn gar nicht erst die Aussicht darauf besteht, dass es zu Verurteilungen kommt, dann muss das Gericht die Eröffnung eines Hauptverfahrens ablehnen. Dem Richter, dem war es also, dem Präsidenten des Landgerichts, der auch Richter ist, dem war es aber übrigens ganz klar, eines zu sagen. Wir hören mal rein.
Diese Tragödie lässt niemanden kalt. Sie berührt uns alle, auch mich persönlich und auch die mit der Sache befassten Richterinnen und Richter.
Ja, und er sagte, auch er erwarte natürlich, dass das aufgearbeitet wird. Aber mit den vorgelegten Beweismitteln ist das einfach nicht möglich. Und im Zentrum der Kritik steht ein Gutachten, auf das sich die Staatsanwaltschaft in ihrer Anklage ganz besonders stützt. Und dieses Gutachten ist laut dem Gericht mangelhaft und wirklich nicht verwertbar.
Lass uns doch mal dieses Gutachten anschauen. Was hat denn der Gutachter dann genau falsch gemacht?
Ja, man muss sagen, die Aufzählung der Punkte, die in dem Gutachten alle laut Gericht inhaltlich und methodisch falsch oder zumindest nicht nachvollziehbar sind, die hat wirklich mehr als eine Viertelstunde gedauert. Ich fasse mal die wichtigsten Punkte zusammen. Ist wohl, dass der Gutachter mit Zahlen arbeitet, zum Beispiel zu den Besuchern. Die kann er gar nicht belegen. Also keiner weiß, stimmen die Zahlen so. Er selbst sagt dann offenbar auch an einer Stelle in seinem Gutachten, die Zahlen seien manipuliert, aber dann verwendet er sie wieder. Also das scheint alles sehr widersprüchlich zu sein. Dann, also der Gutachter, das muss erwähnt werden, ist ein britischer Panikforscher. Er sagt, ab einer bestimmten Menschenmenge pro Quadratmeter kommt es zwangsläufig zu einer Panik. Und er sagt, dass nach diesen baulichen Gegebenheiten in Duisburg, also ganz konkret wegen dieses Tunnels, den viele ja noch im Kopf haben, in Erinnerung, durch den viele Besucher mussten, um zum Gelände zu kommen, aber später auch wieder raus, durch diesen engen Tunnel kam es eben zu einem Gedränge mit viel mehr Menschen pro Quadratmeter, als noch gesund ist. Er kommt jetzt zu dem Schluss, bei diesem Tunnel, diesem Nadelöhr, musste es zwangsläufig zu dieser Katastrophe kommen. Deshalb sind die Planer der Veranstalter schuld, die hätten das sehen müssen, haben sie aber nicht. Das Gericht sagt aber, erstens ist gar nicht belegt, wie viele Menschen sich da pro Quadratmeter bewegten. Es ist auch nicht belegt, dass das vorhersehbar war, also dass die Planer das hätten wissen müssen. Und andere Alternativgründe für die Katastrophe wurden von dem Gutachter gar nicht in Betracht gezogen. Da gab es zum Beispiel Absperrzäune der Polizei, die die Menschen behinderten. Und die Zugangswege, die wurden auch von der Polizei viel zu spät geschlossen. Das könnten aber auch Ursachen sein. Allerdings, die Polizei, die wäre ja in diesem konkreten Fall dann verantwortlich, die ist gar nicht angeklagt. Also letztlich sagt das Gericht, da können wir nicht mitgehen.
Und weil dieses Gutachten und vermutlich auch, wenn ich so raushöre, dieser Gutachter nicht zu gebrauchen ist, kann jetzt der ganze Prozess nicht stattfinden oder wie ist es?
Erstmal muss man das ganz klar so sagen. Ja, weil das Gutachten das wichtigste Beweismittel der Staatsanwaltschaft war und das fällt weg, hat das Landgericht jetzt entschieden, auf dieser Beweisgrundlage können wir kein Hauptverfahren eröffnen. Allerdings hat die Staatsanwaltschaft schon, so heißt das im Juristendeutsch, sofortige Beschwerde eingelegt und wir hören mal kurz rein, wie sie das begründet.
Angesichts der Vielzahl weiterer Beweismittel, die die Staatsanwaltschaft auf 32 Seiten in ihrer Anklageschrift benannt hat, hätte die Strafkammer sich aber jedenfalls veranlasst sehen müssen, einen zweiten Gutachter zu beauftragen.
Ja, also Sie sagen, dann hätte die Staatsanwaltschaft vielleicht ein eigenes Gutachten einholen müssen. Und jetzt landet das Ganze beim Oberlandesgericht. Das muss das jetzt entscheiden, ob da möglicherweise auch das Landgericht nicht ganz richtig gearbeitet hat. Und wenn wir Pech haben, dauert aber diese Prüfung noch mal 1 bis 2 Jahre.
Kann also noch mal dauern. Wie sind sonst die Reaktionen heute?
Man kann das, glaube ich, unter Wut und Bestürzung zusammenfassen. Also kaum einer versteht das. Es gab viel Kopfschütteln, Wut vor allem auf Seiten der Opfer und Hinterbliebenen. Einige Opferanwälte haben sich da zu Wort gemeldet. Man muss ja auch wissen, es gab selbst in Zivilprozessen, also wo es um Schadensersatz, Schmerzensgelder geht, selbst da gab es nie ein Urteil. Es gab Vergleiche, ja, da sind dann auch Gelder geflossen. Aber es gab ganz viel Ablehnungen dieser Klagen, dieser Zivilklagen oder, wie gesagt, nie ein wirkliches Urteil. Also es ist nie jemand zur Rechenschaft gezogen worden. Und ich glaube, Hannelore Kraft, die Ministerpräsidentin von NRW, die hat heute vielen aus dem Herzen gesprochen. Sie sagte, sie respektiere zwar die Entscheidung des Gerichts, aber wir hören
mal
rein.
Als Mensch Hannelore Kraft, die seit Jahren Kontakt hält, Verbindungen hat, zum Teil sehr enge Verbindungen zu den Familien der Opfer und zu den Betroffenen, muss ich sagen, fällt mir das außerordentlich schwer, diesen Beschluss zu begreifen.
Ja, man hört ihr das an und sie hat da ja auch wirklich sich von Anfang an nach der Katastrophe sehr engagiert. Sie hat da tatsächlich auch noch Kontakt. Möglicherweise gibt es die Hoffnung, dass das Oberlandesgericht das Ganze anders sieht. Aber wie gesagt, auf jeden Fall kann man sagen, die juristische Aufarbeitung des Love Parades Unglücks, die ist heute in ganz weite Ferne gerückt.
Wir haben aber auch ein sehr menschliches Statement dazu gehört von Hannelore Kraft. Das Landgericht Duisburg wird nach einem Beschluss das Love Parade Unglück nicht in einen Strafprozess aufarbeiten. Das halten wir auch fest. Aus Sicht der prüfenden Richter können die erhobenen Vorwürfe mit den vorliegenden Anklagen nicht bewiesen werden. So ist das nun mal, dass es die juristische Seite für uns war. Das mit Informationen. Vivian Leuer, lieben Dank.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Die Vermarktung ist eigentlich schon sehr professionell. Für einen der größten Leaks in der Geschichte, das jetzt schon auch zu einem Rücktritt geführt hat. Die Panama Papers. Es gibt ein eigenes Design. Es gibt schicke Grafiken dazu. Morgen erscheint das Buch beim Verlag Kiepenheuer und Witsch zu dem Ganzen. Als Nachschlagewerk fehlt eigentlich nur noch eine Sache, nämlich der Dreiteiler im ersten. Ein richtig schönes Fernsehereignis oder eben gleich ganz groß denken, ein richtig schöner Kinofilm. Soweit ist es aber noch nicht. Deswegen haben wir unseren eigenen D-Radio-Wissen-Regisseur / Art Director / Producer dran gesetzt, Christian Schmidt, um uns eine D-Radio-Wissen-Exclusive-Produktion aus den Enthüllungen zu bauen. Die Panama Papers als Film. Womit fangen wir an?
Der Klappentext auf dem Buch ist eigentlich schon mal eine ganz gute Vorlage. Für den Trailer unseres Panama-Films könnte man den sich klauen.
Alles beginnt in München. Zwei junge Reporter stoßen auf die versteckten Milliarden von Präsidenten, Verbrechern und ganz normalen Superreichen.
Aber die Panama Papers haben ein Problem, also für den Film. Zahlen, sehr viele Zahlen.
400 Journalisten, 80 Länder, 214.000 Offshore-Firmen, 11,5 Millionen Dokumente. 2,6 bis 2,7 Terabyte Daten.
Also 1000 Megabyte sind so ungefähr 1 Gigabyte und dann mal 1000 und dann mal 2,6. Stimmt das? Schluss damit, wir machen ja hier kein Verbrauchermagazin.
Mit gut einem Meter Durchmesser kann die Scheibe der Firma Bryant 6 Megabyte speichern.
Gut, Zahlen sexy machen, das funktioniert halt nur mit geilen Hauptdarstellern. Die lassen in den Panama Papers sehr zu wünschen übrig. Islands Ministerpräsident, der dachte, eine Briefkastenfirma auf den britischen Jungferninseln sei eine gute Idee, der sieht aus wie ein Steuerfachangestellter gefangen im Körper eines dicken 12-jährigen Jungen. Immerhin, ein Star wäre schon mal dabei. Jackie Chan könnte sich selbst spielen. Er steht auch drin in der Panama-Namensliste. Chan ist an mehr als 100 Firmen beteiligt. Mindestens 6 davon sollen als Offshore-Firmen über die Kanzlei Mossack Fonseca verwaltet worden sein.
Flüchten ist zwecklos!
Und die weibliche Hauptrolle? Die Frau des EU-Energiekommissars Miguel Arias-Cañete. Auch sie soll Dreck am Stecken haben, nur kennt die leider keiner. Und wenn man sie googelt, stellt man eins fest, sie taugt eher nicht für die weibliche Hauptrolle. Und dann wird es auch schon schwierig. Großkriminalität scheint Männersache zu sein.
Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert.
Dann gibt es noch ein Problem mit den Panama Papers. Es gibt zu wenige Überraschungsmomente. Was? Wladimir Putin macht krumme Geldgeschäfte? Das ist ja nicht zu glauben. Saudi-Arabiens König handelt illegal mit Immobilien? Hätte ich nie gedacht. Und Chinas Präsident und seine Freunde dealen am Volk vorbei?
Nein, doch. Oh.
Nichts ist langweiliger für einen Film als Erwartbares. Auf der anderen Seite mögen es Kinobesucher, wenn ihr Weltbild bestätigt wird. Und dafür gibt es ja die Bond-Filme. Die sind quasi eine perfekte Aneinanderreihung von Klischees, zumindest über Russen.
Я не говорю по-русски.
Die Russen sind immer für eine gute Verschwörungstheorie zu haben. Geld, Nutten, Koks. Wobei es in der Panama-Story eher um Geld, ein Skiressort und einen Cellisten geht.
Du spielst Cello.
Das ist es. Nach den Erfolgen von Der Solist, Der Pianist und Solo für Klarinette wird es jetzt also Zeit für Der Cellist. Sergei Roldugin, Putins bester Freund. Von seinen Briefkastenfirmen sollen Millionen in Putins Skiurlaube und die Hochzeit seiner Tochter investiert worden sein. Roldugin ist leidenschaftlicher Cellospieler. Da haben wir es doch. Kriminalität trifft Ästhet. Korruption und Emotion. Und denken wir nur an die Wortspiele, die im Titel möglich wären. Hier die Top 3.
Der Cellist. Er hat den Bogen überspannt. Der Cellist. Wer A sagt, muss auch B-Moll spielen. Der Cellist. Jetzt werden andere Saiten aufgezogen.
Also Saiten mit AI. Verstehst du, ne? In der Hauptrolle André Rieu, der alte Enkeltrickbetrüger.
Spielt der nicht Geige?
Egal. André Rieu trifft Bruno Ganz als Wladimir Putin. Geheim, im Skiresort, um mit illegalem Geld die Hochzeit seiner Tochter zu finanzieren. Was bedeutet, das ganze Skiresort zu kaufen. Putins Tochter übrigens gespielt von David Garrett.
Spielt der nicht Geige?
Ja, und er ist ein Mann, ich weiß. Aber es gibt eine gewisse Ähnlichkeit. Und dann gipfelt alles in
Panama.
Genau, wo Putin das Mediensystem beherrscht.
Der Panama-Kanal ist kein Fernsehsender.
Oh Mann!
Leck mich doch am Arsch, Mensch! Gib mir den einen Film! Na mach doch deinen Scheiß!
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Birkenbäume, die können in der Tat zu dem hier führen. Über das reden wir aber erst in guten einer halben Stunde. Über Allergien, wir müssen kurz nochmal einen Stopp machen beim Transplantieren. Denn eine Niere, klar, kann man transplantieren, eine Lunge auch, Leber, klar, und natürlich auch ein Herz. Da wird aber dann fleißig aufwendig gesucht nach dem passenden Organ. Das könnte bald ein Ende haben, denn wenn ein Herz benötigt wird, kann man einfach eins von einem handelsüblichen Hausschwein nehmen. Soweit erstmal der Plan. Sebastian Rams aus unserer Redaktion. Der Mensch, habe ich es richtig verstanden, trägt also bald Schweineherz in sich.
Tja, das ist zumindest das erklärte Ziel in der Transplantationsmedizin der Zukunft. Das wird dann zwar kein handelsübliches sein, aber immerhin ein Schweineherz. Tja, und auf dem Weg dorthin haben es US-amerikanische und deutsche Wissenschaftler zum ersten Mal geschafft, dass das Herz von einem Schwein im Körper eines Affen 2,5 Jahre lang geschlagen hat. Ganz genau 945 Tage. Der bisherige Rekord, der lag ungefähr bei der Hälfte der Zeit, und das ist schon echt eine beeindruckende Steigerung. Wenn ein Herz oder andere Organe oder Zellen von einer Tierart in eine andere verpflanzt werden, dann nennt die Wissenschaft das Xenotransplantation.
Xenotransplantation, nicht zu verwechseln mit Xenon, das sind die Scheinwerfer beim Auto.
Sehr richtig.
Also da wurde das Herz des Affens 1:1 durch das eines Hausschweins dann ersetzt, oder was?
Normalerweise ist das bei Herztransplantation natürlich so. Bei diesem wissenschaftlichen Tierexperiment haben die Forscher zum Schutz des Affen eines Anubis-Pavian aber etwas anderes gemacht. Sie haben das Schweineherz in den Bauchraum des Affen transplantiert und an dessen Blutkreislauf angeschlossen. Also zusätzlich zu dem Herz, das der Affe von Natur aus hatte. Denn das transplantierte Herz vom Schwein hat dann zwar normal weitergeschlagen und Blut gepumpt, aber nicht die lebenserhaltende Funktion des Affenherzens ersetzt. Das hat parallel dann eben einfach weitergemacht. Wohl deswegen, damit das Tier nicht automatisch stirbt, wenn dann das transplantierte Herz aus welchem Grund auch immer aufhört zu schlagen.
Warum nehmen die Forscher eigentlich dazu ein Schweineherz?
Weil auf lange Sicht soll das Schweineherz ja im Menschen landen, vielleicht bei dir oder bei mir und nicht im Affen. Und das Schwein ähnelt dem Menschen aus biologischer Sicht schon ziemlich stark. Das Erbgut stimmt zu sage und schreibe 90% mit unserem überein. Übertroffen wird das nur vom Schimpansen mit bis zu 98%. Außerdem sind Schweineherzen ausreichend groß und mit einer kräftigen linken Herzkammer ausgestattet, die die menschliche Blutzirkulation aufrechterhalten könnte. Das ist bei anderen Tierarten dann eben zu schwach, das Herz. Und Schweine sind relativ einfach zu züchten und zu halten, wie wir wissen, wenn es später darum geht, eben eine große Zahl an Schweinespenderherzen für Transplantation bereitzustellen. Mhm. Aber natürlich hat die Ähnlichkeit und Verwandtschaft zwischen Schwein und Mensch irgendwann auch ihre Grenzen erreicht. Denn auf den Herzmuskelzellen des Schweins sitzen eben kleine Moleküle, die von unserem Immunsystem, wenn es dann transplantiert ist, das Herz als fremd erkannt werden. Genau wie Viren und krankmachende Bakterien auch, wenn wir erkältet sind und krank sind. Tja, und dagegen versucht unser Körper eben vorzugehen und das Herz dann, man sagt, abzustoßen, loszuwerden, die Zellen, Herzzellen zu töten. Denn er weiß leider eben nicht, dass es sich um etwas harmloses oder wie in dem Fall sogar um etwas Lebensrettendes handelt. Das Ganze ist so ein bisschen vergleichbar mit einem E-Mail-Filter. Bekanntes, okay, das kann durch, wird in Ruhe gelassen, Fremdes und damit potenziell Gefährliches aussortiert und vernichtet.
Also ein guter Vergleich. Was haben die Forscher denn im aktuellen Versuch, sagen wir mal, besser gemacht, um die Abstoßung länger zu verhindern?
Also zum einen wurden Herzen von Schweinen benutzt, deren Erbgut extra für Transplantationszwecke im Labor verändert wurde. Also deswegen ist das kein Schwein aus dem Stall. Dabei wird in der Regel die Zusammensetzung der Gene in den Samenzellen der Schweine verändert, bevor daraus dann neue Tiere gezüchtet werden. Und zum anderen haben die Forscher den Affen Medikamente und bestimmte Antikörper verabreicht, damit das Immunsystem des Pavians das Schweineherz weniger stark abstößt, und das will man halt immer noch verbessern in Zukunft.
Klingt alles, ehrlich gesagt, ziemlich aufwendig. Sind wir Menschen irgendwann denn bald schon so weit, dass wir auf transplantierbare Schweineherzen angewiesen sind?
Also nicht bald, sondern eigentlich schon jetzt. Denn im Jahr 2014 wurden nach Angaben der DSO, also der Deutschen Stiftung Organtransplantation, 304 Herzen allein hier in Deutschland transplantiert. Mehr als die Hälfte an Menschen zwischen 16 und 55 Jahre. Tja, und dem gegenüber stehen aber mehr als 500 Menschen, die ein Herz benötigen, und aufgrund dieses Organmangels stehen immer mehr Menschen für eine immer längere Zeit auf der Warteliste, und das bedeutet einen immensen psychischen Stress wegen der Ungewissheit, ob es überhaupt noch rechtzeitig klappt mit dem transplantieren, gepaart mit dem Schuldgefühl, das dann viele empfinden, auf den Tod eines anderen Menschen wirklich tatsächlich zu warten.
Absolut. Vielleicht bald möglich, eine Transplantation von Schweineherzen in den Menschen. Informationen dazu waren das von Sebastian Rams.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Vitamine, na klar sind die gesund. Also kaufen wir auch alles, wo Vitamine draufsteht. Dass wir mit diesem Rückschluss ein bisschen vorsichtig sein sollen, das erklärt uns jetzt Ann-Kathrin Horn.
D-Radio Wissen. Wissensnachrichten.
Vitamine sind gesund. Also ist alles, in dem Vitamine drin sind, auch gesund. Stimmt überhaupt nicht, sagt die Verbraucherorganisation Foodwatch. Sie kritisiert, dass viele Lebensmittelhersteller für sehr wenig Geld ganz viele künstliche Vitamine in Lebensmittel einfügen, einfach damit sie sagen können, da ist was Gesundes drin. Foodwatch hat mehr als 200 Produkte untersucht, bei denen Vitamine mit auf der Verpackung standen. Fast 90% der Produkte waren laut Foodwatch aber auf keinen Fall gesund, sondern zu süß, zu salzig oder zu fettig. Als Beispiele werden Fruchtgummis, Energydrinks oder Milchgetränke genannt. Foodwatch fordert, dass Produkte nur dann als gesund beworben werden dürfen, wenn sie tatsächlich gesund sind. Es ist ganz schön mild draußen und viele Pflanzen blühen schon. Forscher aus Frankreich haben Wetterdaten ausgewertet und kommen zu dem Ergebnis, dass der Sommer immer früher anfängt. In den letzten 50 Jahren habe er sich um etwa 10 Tage nach vorne verschoben. Und die Wissenschaftler gehen davon aus, dass dieser Trend weitergeht. Die Klimaforscher haben untersucht, ab welchem Zeitpunkt im Jahr die klare, kalte Luft abgelöst wird von wärmerer Luft. Das war für sie der meteorologische Sommeranfang. In den 1960er Jahren fiel der auf den 12. April. In den letzten 10 Jahren fiel er auf einen Tag zwischen dem 1. und dem 5. April. Die Wissenschaftler vermuten, dass der frühere Sommeranfang daran liegt, dass die Schneedecke in Osteuropa früher schmilzt. Sie sagen, dass diese Klimaveränderung nicht natürlich ist, sondern menschgemacht durch die globalen CO2-Emissionen. Die gute alte Blockflöte, zum richtig Eindruck schinden, taugt sie ja eher nicht. Aber sie gehört zu den Instrumenten, die die meisten Deutschen beherrschen. Auf dem ersten Platz liegt zwar die Gitarre, aber dicht gefolgt von der Blockflöte und dann kommt das Klavier. Das ist das Ergebnis einer Umfrage des Branchenverbands SOM in 10.000 Haushalten. Die Geige wird demnach nur selten gespielt, die beherrschen weniger Leute als zum Beispiel Akkordeon. Frauen spielen übrigens öfter Klavier, Männer haben eher E-Gitarre, Bässe oder Drums gelernt. So richtig musikalisch sind die Deutschen nicht, nur in jedem 6. Haushalt wird überhaupt ein Instrument gespielt.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Wir wissen eins, es ist wieder soweit. Wir können heulen, ohne traurig zu sein. Grund sind die Pollen, die durch die Luft fliegen und uns zum Weinen, Jucken, Kratzen und zum Niesen bringen. Das Fiese daran ist, es kann jeden treffen, selbst wenn man bisher kein Pollenallergiker war. Ja, es kann plötzlich auftauchen. Wann und warum klären wir das mit Margitta Worm. Sie ist Leiterin des Allgemeinen Zentrums für Allergien an der Charité in Berlin. Frau Worm, wie merke ich denn, dass ich zum ersten Mal eine Allergie habe und nicht vielleicht nur irgendeine Creme nicht vertrage?
Bei einer Allergie muss man natürlich unterscheiden, ob man jetzt eine Allergie hat durch den Kontakt mit bestimmten Stoffen. Da kann dann Juckreiz und Rötung der Haut auftreten oder, was wir eigentlich mehr unter Allergie verstehen, ist jetzt in der Pollenzeit eine Schleimhautallergie, das heißt Rötung, Juckreiz der Augen oder Naselaufen, verstopfte Nase oder auch Niesattacken.
Und wie kann ich da genau sicher sein, dass meine Allergie von den Pollen kommt?
Das ergibt sich daraus, dass die Pollen ja nur in einer bestimmten Jahreszeit in hoher Konzentration in der Luft sind. Das Typische also für die sogenannte saisonale oder Pollenallergie ist, dass man nur zu einer bestimmten Zeit, nämlich zur Pollenflugzeit, dann die genannten Symptome entwickelt.
Und die haben wir eben jetzt. Welche Voraussetzungen muss ich denn mitbringen, damit es mich zum ersten Mal befällt? Also muss mein Immunsystem denn besonders anfällig sein dafür?
Das ist eine gute Frage und es ist eher so, das Immunsystem ist überreaktiv. Man sagt auch, das langweilt sich und beginnt auf harmlose Umweltreize wie die Pollen zu reagieren. Wir leben ja in einer, heutzutage hier jedenfalls in Deutschland, haben wir eine sehr saubere Umwelt. Wir werden also nicht mehr mikrobiell mit Keimen belastet und dadurch neigt das Immunsystem dann eben auf normale Umweltreize häufiger zu reagieren.
Und es kann dann in der Tat passieren, dass ich vorher kein Allergiker bin, aber dann plötzlich zum Allergiker werde.
Das ist auch ein guter Punkt, ganz genau. Viele sagen, habe ich doch nie gehabt, aber es kann jeden Tag der Tag auftreten, wo man dann eben zum Allergiker geworden ist.
Und das passiert urplötzlich oder was muss passieren, damit das plötzlich eintritt?
Naja, so ganz plötzlich ist es nicht, weil natürlich das Immunsystem diese allergische Antwort erstmal ausbilden muss. Das dauert Minimum 1-2 Wochen. Das heißt, meistens ist es so, dass viele diese Veranlagung zur Allergie schon in sich tragen und dann eines Tages treten dann die Symptome auf.
Bekomme ich denn die Allergie dann auch wieder schnell weg?
Eine Allergie kann grundsätzlich verschwinden, das heißt beispielsweise eine Saison hat man noch Beschwerden gehabt und die nächste Saison sind die Beschwerden rückläufig oder gar nicht mehr vorhanden. Das kann durchaus auftreten.
Frau Worm, gestern habe ich die Straße kaum gesehen, weil meine Augen etwas angeschwollen waren. Warum ist es denn dieses Jahr so besonders intensiv mit den Pollen?
Naja, mit den Pollen ist es immer dann intensiv, wenn wir plötzlich höhere Temperaturen haben, gekoppelt mit wenig Regen, sodass wir eine hohe Anzahl von Pollen in der Luft haben, vielleicht noch entsprechende Windbedingungen und dann treten eben die Symptome, weil wir plötzlich ganz viele Pollen in der Luft haben, so stark bei den einzelnen Betroffenen dann auf.
Wo ist es schlimmer, auf dem Land oder in der Stadt?
In der Stadt haben wir zusätzlich ja noch Feinstaub beispielsweise, was auch eine gewisse Irritation und Entzündung der Schleimhäute fördert. Insofern gibt es Beobachtungen, dass man in der Stadt eher auch stärkere Symptome entwickeln kann.
Birke und irgendwelche Gräser kennen wir natürlich, aber kann ich auch eine sehr ausgefallene Allergie haben, zum Beispiel Rotbuche oder sowas?
Das ist eher selten. Wir haben primär schon hier bei uns in Deutschland die Birkenpollen. Hasel und Erle spielen noch eine Rolle. Und ja, zunehmend gibt es auch Beobachtungen zu den Eschenpollen, die ja zu den Olivengewächsen gehören.
Wie wichtig ist es Ihrer Meinung nach herauszufinden, wogegen man allergisch ist?
Das ist grundsätzlich sehr wichtig, weil wenn zum Beispiel Allergene wie Hausstaubmilben die Ursache sind, dann kann man Maßnahmen im Umfeld umsetzen, um die Hausstaubmilbenallergie, sage ich mal, zu mildern. Matratzenüberzüge, keine Teppiche beispielsweise. Wenn die Auslöser Tierhaare sind, dann kann man auch überlegen, ob man den Kontakt meiden kann. Das sind wichtige Dinge. Und jetzt im Falle der Birkenpollen, wenn jemand sehr stark darunter leidet, kann man vielleicht auch überlegen, ob man die Osterferien in ein sehr südliches Land fährt, wo die Birkenpollen nicht vorkommen. Also es ist schon sehr wichtig zu wissen, was der Auslöser der Beschwerden ist.
Aber wir halten auch noch mal fest, da wo die Vegetation nicht so üppig ist, wie Sie jetzt sagen, Länder im Süden, da habe ich weniger Probleme als Allergiker.
Das kann man schon so sagen, ja.
Löffel ins Eisfach, Medikamente oder letztendlich eine Hyposensibilisierung kann man alles machen, um die Allergie wieder wegzubekommen. Einigermaßen das Schlimme daran ist, jeder kann eine Pollenallergie bekommen. Das Gespräch mit Margitta Worm von der Charité in Berlin habe ich bereits vor der Sendung geführt.
Die Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Die Redaktionskonferenz ist hier und unterhält sich über Drogen, denn immer wenn es um richtig fette Geschäfte von organisierter Kriminalität geht, ist das Drogengeschäft ganz weit vorne mit dabei, auch in Europa. Das bestätigt zumindest der aktuelle Jahresbericht der Europäischen Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht. Wie viele geben die Europäer denn für Drogen aus, Sebastian Rams?
Ja, nach Schätzungen der EU-Beobachtungsstelle mindestens 24 Milliarden Euro pro Jahr auf Rang 1 und damit die beliebteste Droge der Europäer ist Cannabis mit einem Handelswert von 9,3 Millionen Euro. Danach kommt Heroin mit 6,8 Millionen und Kokain auf Platz 3 mit 5,7 Milliarden Euro.
Gibt es denn auch kriminelle Gruppen, die dem Drogenhandel besonders nahestehen?
Ja, im Fokus stehen dann niederländische, estnische und vietnamesische Gruppen aus dem Bereich der organisierten Kriminalität. Und die Einnahmen aus dem Drogenhandel werden dann weiter benutzt, um andere Verbrechen zu finanzieren. So sind die Experten davon überzeugt, dass Menschen- und Waffenhandel in Verbindung mit dem illegalen Drogenmarkt stehen und Korruption Korruption, Gewalt und Geldwäsche mit sich bringen. Besonders besorgniserregend wird außerdem eingestuft, dass es wohl wachsende Verbindungen zwischen dem Drogenhandel auf der einen und dem Terrorismus auf der anderen Seite gibt. Der Chef von Europol, das ist Ron Wainwright, hat zwar klargemacht, dass es dabei keinen direkten Zusammenhang bisher gibt, aber auch eben Terrorverdächtige in Brüssel und Paris haben eine kriminelle Vergangenheit und radikalisierte junge Menschen eine wachsende Verbindung in die Drogenszene.
Sebastian Rams über Drogenausgaben. Wir halten fest, Europäer geben rund 24 Milliarden Euro pro Jahr für illegale Drogen aus.
Die Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Champions League Viertelfinale. Ja, da sagt ihr, och, wie langweilig, Bayern gegen die schwachen Portugiesen aus Lissabon. Ja, nicht so schnell, sagt Bayern-Trainer Pep Guardiola, denn...
Wie viele Spiele hast du gesehen von Benfica? Keine, oder? Keine.
Und die Frage geben wir gleich mal weiter an unseren Mann im Stadion. Philipp Eger, wie viele Spiele hast du gesehen von Benfica?
In dieser Saison noch kein einziges. Und da hat er einen Journalisten in der Pressekonferenz einen Kollegen ganz schön rasiert, weil der eben darauf angesprochen hat, Pep Guardiola, dass Benfica ja ziemlich defensiv spielt.
Aha, okay. Das heißt,
und das tun sie eben nicht, ja.
Okay, aber was gibt es denn dann für ein Spiel heute Abend, wenn Benfica nicht defensiv spielt, dann offensiv und schön ein paar Tore?
Auf jeden Fall. Ich glaube, es wird ein sehr attraktives Spiel. Ich meine, die Bayern sind zu Hause in der Champions League sowieso der Wahnsinn. Sie haben die letzten 10 Champions League-Spiele am Stück gewonnen mit 40-6 Toren insgesamt. Und die werden hier von Anfang an richtig draufgehen. Aber Benfica, der portugiesische Rekordmeister, der schießt eben auch gern Tore, geht relativ früh vorne drauf. Also ich glaube schon, dass das insgesamt alles sehr offensiv und auch spektakulär durchaus werden kann.
Zum vierten Mal treffen die beiden aufeinander. Und man muss auch sagen, dass Bayern ja alle 4 Treffen gewonnen hat bisher, oder?
Ja, es waren, glaube ich, insgesamt sogar 6 Duelle und Bayern hat kein einziges davon verloren. Und sie sind immer weitergekommen, wenn es in der K.O.-Runde gegen Benfica Lissabon ging. Und natürlich die 70.000 Fans hier heute, ausverkaufte Arena. Es ist wunderbar warm, immer noch um die 15, 16 Grad. 5.000 Lissabon-Fans werden auch ordentlich Rabatz machen. Okay, die gehen natürlich nicht davon aus, dass das hier eine klare Sache wird. Aber ansonsten... ja, freilos ist es nicht, aber wir gehen schon fest davon aus, dass die Bayern hier schon mal den Grundstein fürs Halbfinale legen und wirklich einen klaren Heimsieg hier einfahren.
Schön, dass wir uns bei den Zahlen so einig waren. Wenn mich nicht alles täuscht, dann hat Benfica Lissabon so einen Adler als Clubtier. Hast du den heute schon auch gesehen? Ist der mit dabei oder kommt der nur bei Heimspielen auf den Rasen?
Ja, das ist ja ähnlich wie bei Eintracht Frankfurt. Die haben den Heimadler. Und hier ist es Bernie, das Maskottchen, das FC Bayern Maskottchen. Nee, der Adler, der wird hier nicht durch die Arena fliegen. Die Bayern, die müssen eben vor allem auch aufpassen, dass das, was ja gegen Juventus Turin hier in diesem letzten unfassbaren Drama ja das große Problem zu Beginn war, dass sie irritiert waren, dass eben Juve so früh vorne draufgegangen ist. Mhm. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass Benfica da eine ähnliche Taktik auch wählen wird. Also da müssen die Bayern tatsächlich aufpassen.
Los geht das Ganze heute um 20.45 Uhr. Ganz kurz noch abklären, Philipp Eger, was bekommt der Verein, der weiterkommt?
6,5 Millionen.
Ja, da haben wir die Summe auch nochmal über den Äther gebracht. Ganz schönen Abend dir im Stadion, Philipp. Tschüss.
Danke, ciao.
Die Radio Wissen an diesem Dienstag, an diesem 5. April, die Redaktionskonferenz gleich vorbei. Heute haben wir gelernt, die Panama Papers, die haben zum ersten Rücktritt geführt. Der isländische Premier, er ist zurückgetreten. Wir haben gelernt, dass das Herz in uns bald von einem Schwein stammen kann, wenn wir ein Organ transplantiert bekommen sollten. Und Bruno Ganz wird für die Rolle des Wladimir Putin vorgeschlagen von uns im neuen Panama-Film, der vielleicht bald rauskommt. Julian sagt, habt einen schönen Abend.
Die Radio Wissen, Redaktionskonferenz. Montag bis Donnerstag ab 18.15 Uhr.